ARD Sounds.
Wie tritt man einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher gegenüber? Wie geht man mit einem Mann um, der mit Drohnen Jagd auf Zivilisten machen lässt, deren Wohnungen mit ballistischen Raketen zerstört und täglich rund 1000 Männer aus der eigenen Bevölkerung in einem brutalen Angriffskrieg verheizt? Wie also tritt man Russlands Machthaber Putin gegenüber? Die Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, entschieden sich für die Methode Schmeicheln, aus maximaler Unterwürfigkeit und Bewunderung kein Geheimnis machen. So berichtete an diesem Samstag Steve Witkoff dem Kreml-Herrscher, wie es ihm erging, als sie draußen vor der Tür warteten im Kreml.
We were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories and yours will be right at the top of it all.
Da sprachen wir darüber, dass wir, wenn wir eines Tages in Rente gehen, all diese unglaublichen Geschichten und unbeschreiblichen Erinnerungen haben werden. Und die an Sie wird da ganz oben anstehen. Mehr muss man eigentlich nicht hören, um zu wissen, wie die Trump-Regierung zum Regime in Moskau steht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zudem in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 8. September. Wir zeichnen diesen Podcast um kurz nach 12 auf.
Mich haben, Stefan, diese Witkoff-Worte fast ein wenig erinnert an unsere ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die sich ja einst in einer Silvesterbotschaft darüber freute, welch tolle Begegnung ihr der Ukraine-Krieg beschert habe. Es war jetzt bereits der 8. Besuch von Steve Witkoff in Moskau. Immerhin muss man ihm und Jared Kushner diesmal zugutehalten, dass sie sich auch durchrangen, in Kiew vorbeizuschauen. Hat das aber dafür gesorgt, dass die Aussichten auf Frieden genährt werden konnten? Wie siehst du das?
Ich fürchte nein, Kai, dass die beiden sich erstmals nach Kiew getraut haben und die ukrainische Hauptstadt deshalb kurz vor russischen Luftangriffen verschont blieb. Das war aus meiner Sicht die einzige gute Nachricht. Zwar hatte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff im Stile eines Keep-Smiling-Geschäftsmanns demonstrativ Optimismus vom Zwischenstopp Moskau mitgebracht und auch behauptet, man habe alle Zutaten zur Verfügung, um ein Ergebnis zu erreichen. Aber am Ende hatte ich den Eindruck, die Amerikaner wollten bei den Verhandlungen vor allem ihr eigenes Süppchen kochen, ohne die Europäer.
Ja, die Europäer, die vom Verhandlungstisch fernhalten, das ist das eine Problem, denke ich, das aus dem Kreml auch weiterhin verlautet, man wolle seine Ziele in der Ukraine weiter militärisch erreichen und auch ziemlich überzeugt davon ist, dass man das erreichen wird. Das ist das andere Problem, weil es ja zeigt, wie wenig Bewegungsspielraum es im Moment dort gibt. Wir reden gleich weiter drüber, Stefan. Lass mich vorher aber noch ankündigen, dass wir uns heute im Schwerpunkt dem 11. September 2001 widmen, der sich in diesen Tagen zum 25. Mal jährt. Keine Angst, das wird jetzt kein Volkshochschulseminar zur Frage, wo waren Sie, als Terroristen Flugzeuge in die Zwillingstürme von New York lenkten oder wie desaströs war der Afghanistan-Einsatz? Vielmehr berichten wir über bislang unbekannte Erkenntnisse gleich zu Beginn der Antiterrormission am Hindukusch. Unser Kollege Christoph Heinzle hat nämlich mit einem ehemaligen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte KSK gesprochen, der ja wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion im November 2001 mit einem Kameraden in der Taliban- und Al-Qaida-Hochburg Südafghanistan abgesetzt wurde, um dann dort auszuloten, wie man den Amerikanern helfen könne. Andreas Jüdecke heißt er.
Wir wollten zeigen, dass die Deutschen gut sind, dass die deutschen Spezialkräfte mitgehen und dass die deutschen Spezialkräfte auch, sage ich mal, ein gewisses Risiko gehen, damit sie ihren Auftrag erfüllen können.
Das Heikle daran war nur, niemand wusste von diesem Vorauskommando, auch nicht der Bundestag, der erst zwei Tage nachdem die beiden KSK-Männer sich auf den Weg machten, über den Antiterror-Einsatz abstimmte. Das beleuchten wir ebenso wie die Frage, ob sich aus 20 Jahren Afghanistan überhaupt Lehren für heute ziehen lassen, also für den Schwerpunkt Landes- und Bündnisverteidigung, worauf ja der Fokus der Bundeswehr zweifelsohne liegt. Und auf die Frage, hilft das irgendwie beim Wappnen gegen Russland? Womit wir Stefan, zurück in der Ukraine sind.
Ja, und wieder bei Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und dem Geschäftsmann Steve Witkoff, die ja der US-Präsident zu seinen Sondergesandten für Kriege und Konflikte gemacht hatte. Übrigens nicht, weil sie von Außenpolitik und Diplomatie besonders viel verstünden, Kai, sondern weil sie Trump loyal und treu ergeben sind. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und eigentlich wollten die beiden mit einem Flugzeug einschweben aus Moskau, dann war die Bahnfahrt aber doch sicherer. Peace Express, Friedensexpress, stand dann auf der Anzeigentafel am Bahnhof von Kiew, als Witkoff und Kushner am Sonntag eintrafen. Und der ukrainische Präsident, der hat sich vor der Presse später pflichtschuldigst für ihren Besuch bedankt mit dem Selenskyj eigenen schwarzen Humor.
Sie haben besser gearbeitet als das Patriot-System. Unsere Einwohner schätzen das sicherlich wert. Kommen Sie gerne öfter, sodass die Menschen hier ein bisschen häufiger durchschnaufen können.
Ja, nach mehr als einwöchigem Dauerbeschuss bei Tag und bei Nacht mit russischen Raketen, Gleitbomben und jetgetriebenen Drohnen hatte der Kreml ja verfügt, Kiew für die Dauer des Besuches der beiden Amerikaner zu schonen. Darauf spielte Selenskyj an. Und er hatte die Sondergesandten Trumps zunächst in der historischen Sophienkathedrale empfangen. Anschließend gab es dann in mehreren Runden Gespräche über ein mögliches Ende der russischen Invasion. Und Businessman Witkoff bemühte sich um Zuversicht, woher er die nimmt, blieb aber irgendwie unklar.
Ich denke, wir haben in Moskau große Fortschritte erzielt. Wir haben eine Reihe neuer Ideen besprochen und sie hier nach Kiew mitgebracht. Beide Seiten werden Kompromisse eingehen müssen. Wir haben aber alle Zutaten zur Verfügung, um ein Ergebnis zu erreichen.
Ja, Ziel sei ein stabiler Frieden, hieß es noch. Sowohl Russland als auch die Ukraine sollten sich wirtschaftlich entwickeln können. Da war er also wieder Trumps Business-Ansatz, Kai, und die Aussicht auf Milliardendeals. Wir erinnern uns ja noch an das Gezerre um die Ausbeutung ukrainischer Rohstoffe. Leider drang bislang nicht durch, was die USA eigentlich konkret angeboten haben und wie das zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führen soll. Kushner räumte dann auch ein, dass der Krieg schwierig zu beenden sei. Er plädierte dafür, mit kleinen Schritten anzufangen.
Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, zum Format der Dreiergespräche zurückzukehren, das vor 6 Monaten eingerichtet wurde. Wir haben mit beiden Seiten darüber gesprochen und hoffen auf Fortschritte. Es ist wichtig, über die großen Themen zu sprechen, ebenso wie über Maßnahmen zur Deeskalation.
Wie genau jetzt so eine Deeskalation aussehen könnte, blieb ja zunächst offen. Aber aufhorchen ließ ja dann schon die Formulierung bzw. der US-Wunsch, man wolle zu Dreiergesprächen zurückkehren. Was hat Kushner genau damit gemeint?
Ja, ich vermute, er weiß, dass sein Schwiegervater die Europäer auf keinen Fall mit am Tisch haben will, wenn ein Friedensdeal ausgehandelt wird eines Tages. Trump lockt ja mit für alle Seiten lukrativen Geschäften im ganz großen Stil. Und wie wir ihn kennen, gilt da nur eine Vorfahrtsregel, Kai: America first.
Und das klingt tatsächlich ja nach einem Keil, den der US-Präsident da zwischen Kiew und die Europäer treiben will, was ja auch zweifelsohne in Putins Interesse wäre. Lässt sich denn Volodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident, darauf ein?
Nein, der Mann hat ja schmerzhaft lernen müssen, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, dass es Donald Trump vermutlich nicht nur um einen fairen und dauerhaften Frieden für die Ukraine geht. Deshalb hat der ukrainische Präsident dafür gesorgt, dass bei einer dieser Gesprächsrunden in Kiew die nationalen Sicherheitsberater von Frankreich und Großbritannien dabei waren, sowie für Deutschland Günther Sauter. Das ist der Leiter der Abteilung 2 im Bundeskanzleramt. Er ist also der außen- und sicherheitspolitische Berater von Friedrich Merz. Und die Beteiligung dieser drei, die dürfte Witkoff und Kushner kaum gefallen haben. Für die Ukraine spielen die Europäer aber eine entscheidende Rolle als verlässliche Unterstützer, ja nun schon im 5. Kriegsjahr. Und die Ukraine-Kontaktgruppe, die tagt an diesem Mittwoch erneut virtuell. Verteidigungsminister Pistorius wird dabei sein. Und im gerade in Berlin diskutierten Haushaltsentwurf der Bundesregierung, da stehen 11,6 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Und dieses Geld, Kai, dürfte dringend gebraucht werden, denn Präsident Selenskyj, der hat nach den Gesprächen mit Trumps Sondergesandten klargestellt, dass er ein Ende des russischen Angriffskrieges nicht so bald erwartet.
У нас буде можливість.
Wir werden mit unseren amerikanischen Partnern weiter verhandeln und freuen uns über europäischen Beistand, sollte der Krieg im Winter weitergehen, wonach es derzeit aussieht. In diesem Fall zählen wir vor allem auf Unterstützung in den Bereichen Flugabwehr und Energie.
Der ukrainische Präsident nannte dann klugerweise konkret Flüssiggas aus den USA, das die Ukraine vermehrt beziehen will. Ich sage klug, weil er natürlich genau weiß, diese Botschaft könnte Trump kurz vor den Kongresswahlen zu Hause gut verkaufen. Die Bilanz der Gespräche am Sonntag bezeichnete Selenskyj am Ende aber lediglich als sinnvoll, die Vorschläge der Amerikaner als brauchbar.
Dann lass uns mal auf die militärische Lage in der Ukraine schauen. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Anzeichen dafür, dass Russlands Machthaber die Angriffe herunterfahren lässt, jenseits mal von diesem Absehen 3 Tage lang von Angriffen auf Kiew, oder dass er sich irgendwie in Richtung Feuerpause bewegt?
Im Gegenteil, nach Abreise der amerikanischen Unterhändler hat Russland Kiew wieder angegriffen. Putin hatte schon am Wochenende erneut klargestellt, dass von ihm auf dem Weg zu Friedensverhandlungen keine nennenswerten Kompromisse zu erwarten sind. Und Präsidentenberater Juri Uschakow bekräftigte am Sonntag, Putin bleibe entschlossen, alle seine Kriegsziele mit militärischen Mitteln zu erreichen. Zu denen gehört bekanntlich, die Ursachen für den Krieg zu beseitigen. Und was die Kreml-Propaganda als Wurzeln des Krieges ja immer bezeichnet, Kai, das kennen wir seit dem Sommer 2024. Da hatte Russlands Herrscher gefordert, die Ukraine müsse kapitulieren, bevor man über Frieden überhaupt verhandeln könne. Und zur Erinnerung, Putin fordert bis heute den ukrainischen Rückzug aus Luhansk, aus Donetsk, aus Saporischschja und Cherson, und zwar inklusive der Gebiete, die Russlands Armee auch im 5. Kriegsjahr noch nicht zu erobern vermochte. Er fordert die Demilitarisierung und so wörtlich die Entnazifizierung der ukrainischen Regierung. Putins Plan dürfte es also sein, sie durch ein prorussisches Regime zu ersetzen. Und natürlich will Russlands Herrscher das überfallene Nachbarland neutral sehen, also nicht als Teil der NATO, möglichst auch nicht als Teil der EU.
Das Institute for the Study of War, dieser US-Think Tank, hat kürzlich mal analysiert, Putin halte fest an einer, wie es die Amerikaner formulierten, fiktiven Lage auf dem Gefechtsfeld. Was soll das genau heißen? Soll das heißen, Putin redet von Geländegewinnen und von Fortschritten, die in Wirklichkeit gar nicht existieren?
Ja, genau das ist wohl gemeint. Es ist ungewöhnlich, dass das so scharf formuliert wird. Der Think Tank in Washington schreibt unter Berufung auf eine kremlnahe Quelle, man halte in Moskau fest am Ziel, ganz Donetsk bis Ende des Jahres zu erobern. Und wörtlich heißt es in dem Bericht des ISW:
Die Lügen und Verzerrungen russischer Kommandeure auf vielen Ebenen werden Putin wahrscheinlich in seiner Wahrnehmung bestärken, dass die russischen Streitkräfte sein Ziel, die Region Donetsk bis Ende 2026 komplett zu besetzen, erreichen können und er deshalb gar keine Kompromisse eingehen müsse.
Und die Analysten weisen darauf hin, Kai, dass Putins Armee, wenn sie weiterhin täglich im Durchschnitt weniger als 3 Quadratkilometer erobere, bis 2032 brauchen würde, um die fehlenden 19% des Donetsk einzunehmen. Man habe Zweifel, dass dies überhaupt gelingen könne. Und zur Erinnerung noch, Kai, über den Kampf um Kostjantinivka berichten wir seit Oktober 2025 an dieser Stelle, und das ist in diesen 11 Monaten immer noch nicht gefallen. Dass Putins Eroberungshunger tatsächlich weit über die Region Donetsk hinausgeht, das belegen Angriffsversuche seiner Streitkräfte entlang fast der ganzen Front. Unter großen Verlusten kämpfen sie um Raumgewinne in den nördlichen und nordöstlichen Regionen Sumy und Kharkiv, wo endlich die breite Pufferzone zur russischen Grenze entstehen soll, die der Kreml-Chef seit langem fordert. Und gleichzeitig versuchen sich die Angreifer in Offensiven in der Region Saporischschja, wo sie laut ISW den Druck auf die gleichnamige Stadt Saporischschja erhöhen. Und all dies deutet darauf hin, dass sich Russlands Herrscher eben mitnichten auf die Region Donetsk beschränken würde.
Ich finde es sehr interessant, dass diese ISW-Analyse in Zeiten kommt, in denen der Kreml davon spricht, dass der Sieg in der Ukraine very near sei, also kurz bevorstehe. Wir müssen noch über etwas reden, was am Freitag in Kiew passiert ist, in der ukrainischen Hauptstadt, und zwar ziemlich kurz, nachdem wir unsere Folge aufgezeichnet hatten. Um 15.30 Uhr Ortszeit wurde die Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes SBU von einer russischen Drohne getroffen. Wir kennen ja das Gebäude. Es liegt im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt gegenüber der Sophienkathedrale, die wir auch besucht haben im Februar. Was war das genau? War das ein Anschlag, ein Attentat?
Also der ukrainische Präsident geht jedenfalls davon aus, nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj galt dieser Drohnenangriff dem SBU-Chef Oleksandr Poklad, der aber zum Zeitpunkt der Explosion nicht in seinem Büro sich aufgehalten habe und deshalb unverletzt geblieben sei. Mehrere Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, manche mit schweren Verletzungen und in kritischem Zustand, hieß es aus Kiew noch. Und aus dem Umfeld des Präsidentenbüros war noch zu vernehmen, dass die Drohne, diese russische Drohne, vermutlich über einen Funkrepeater von einem russischen Agenten aus dem Inneren der Ukraine ins Ziel gesteuert worden ist. Es war, Kai, der erste direkte russische Angriff auf die Geheimdienstzentrale in der Wolodymyrska-Straße. Und das Timing ist natürlich vielsagend. Am 10. Tag eines ja fast pausenlosen Dauerbombardements und kurz vor dem geplanten ersten Besuch der US-Sondergesandten. Da wollte Russlands Machthaber offenbar demonstrieren. Wenn Moskau es so will, ist in Kiew niemand sicher. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha sprach von einer schweren Eskalation inmitten laufender Friedensbemühungen. Und Präsident Selenskyj hat den SBU-Chef umgehend mit einem Vergeltungsschlag beauftragt und schrieb bei Telegram:
Ich habe Poklad angewiesen, eine angemessene und fühlbare Antwort an Russland zu liefern. Eine, die diesen Anschlag möglichst spiegelt. Sobald alles soweit ist, wird unser Militär bei dieser Antwort mithelfen.
Solche Anschlagsversuche und Attentate gibt es ja immer wieder, verübt von beiden Kriegsparteien. Der ukrainische Geheimdienst hat ja mehrfach hochrangige russische Militärs umgebracht mit Sprengsätzen in deren Autos, in geparkten E-Rollern oder auch bei Attentaten mit Schusswaffen.
Ja, und erst am vergangenen Donnerstag wurde beispielsweise im russischen Engels bei Saratow Generalmajor Nikolai Wapachowitsch, Kommandeur einer Division, zu der strategische Langstreckenbomber gehören, von einem Motorradfahrer mit zwei Schüssen niedergestreckt. Das berichteten ukrainische wie russische Medien. Der Mann wird des brutalen russischen Luftangriffs auf das Kinderkrankenhaus Ochmad Düd in Kiew am 8. Juli 2024 beschuldigt, bei dem ein Arzt, ein Kind und ein weiterer Zivilist getötet und Dutzende Menschen verletzt wurden. Und Einheiten unter Wapachowitschs Kommando sollen insgesamt für den Tod von insgesamt 61 Menschen und die Verletzung von weiteren 139 Menschen verantwortlich sein. Die Ukraine hatte ihn deshalb erst vor wenigen Tagen offiziell wegen Kriegsverbrechen angeklagt und ja, der Geheimdienst wohl gleichzeitig die Ermordung geplant. Der durch das Attentat schwer verletzte russische General soll nach einer Notoperation überlebt haben. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS nennt seinen Namen nicht. Russische Militärblogger mit Verbindungen zu Sicherheitsbehörden schon. Und manchmal bekennt sich der ukrainische Geheimdienst zu solchen Killerkommandos. In diesem Fall machte Präsident Selenskyj lediglich eine Andeutung, dass sich russische Täter nicht verstecken könnten.
Und dann, Stefan, gibt's noch dringend Klärungsbedarf zum Nahen Osten, weil sich auch dort die Behauptungen der Kriegsparteien widersprechen. Während US-Präsident Donald Trump erklärt, man habe die Lage in der Straße von Hormus weitgehend unter Kontrolle, droht das iranische Regime weiterhin, jedes Schiff anzugreifen, das ohne seine Erlaubnis durch die Meerenge zu fahren versuche. Die Blockade dauere also an. Lass uns mal ein bisschen da Licht ins Dunkel bringen. Was stimmt genau?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Fakt ist, dass der Iran die Straße von Hormus nicht komplett blockieren kann. Die Revolutionsgarden versuchen zwar, Schiffe daran zu hindern, die südliche Route, also an der Küste von Oman, entlang zu passieren, aber das gelingt ihnen immer weniger, denn das US-Militär hat wohl nicht nur erfolgreich Minen geräumt, sondern hindert den Iran auch mit Luftschlägen daran, neue zu verlegen. Und auch Abschusseinrichtungen für die Raketen des Regimes sowie diese küstennahen Radaranlagen und Funktürme werden regelmäßig von den Amerikanern zerstört. US-Präsident Trump, der war kürzlich vor Reportern im Weißen Haus ja regelrecht verzückt, wie clever sein Militär abgewartet habe, bis der Iran Radaranlagen repariert habe, um sie dann wieder zu zerstören. Und deshalb gibt es immer wieder Tanker im Persischen Golf, deren Besatzung die Durchfahrt riskiert, obwohl es nicht immer Eskorten des US-Militärs gibt, Kai.
Ich hatte, glaube ich, neulich mal formuliert, es tröpfeln eher einzelne Schiffe durch die Straße von Hormus, als dass der Verkehr wirklich fließen würde. Ist das noch richtig? Kann man inzwischen vielleicht sogar von einer Teilöffnung dieser Meerenge sprechen? Und ist das ein Anzeichen für eine Normalisierung oder sind wir davon weit entfernt?
Nein, davon sind wir noch weit entfernt und ich fürchte, deine Tröpfelformulierung trifft noch zu. Wir waren ja neulich bei der Marineschifffahrtleitung hier in Hamburg und ich habe da nochmal nachgefragt. Die Sicherheitslage im Persischen Golf und insbesondere in der Straße von Hormus bleibt weiterhin äußerst angespannt, sagen die Experten. Eine Normalisierung des Schiffsverkehrs sei trotz einzelner Transitbewegungen eben nicht festzustellen. Das Verkehrsaufkommen der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus bleibe auf einem niedrigen Niveau und weiterhin bestehe eine Gefahr von Minen in der Straße von Hormus und von Störungen der Navigationssysteme. Und es gibt ja auch unabhängige Tracking-Daten, die zeigen tatsächlich ein stark reduziertes Aufkommen für die Straße von Hormuzkai. Ich habe mal für den 6. September nachgeguckt, da sind 7 Schiffe reingefahren und 5 Schiffe raus. Und es gab auch nicht mehr diese sogenannten dunklen Passagen, also keinen Versuch, das AIS auszuschalten, dieses Funksystem, mit dem Schiffe ihre Position, ihren Kurs und ihre Geschwindigkeit automatisch übertragen.
Und wissen wir, wie viele deutsche Schiffe da eigentlich noch feststecken?
Ja, laut Marine sind noch 18 Schiffe mit deutschem Bezug im Persischen Golf. So wird das ja immer formuliert. Ich habe daraufhin am Morgen nochmal mit dem Verband Deutscher Reeder gesprochen. Die sagen, wer da raus wollte, sei inzwischen raus. Wer jetzt noch da sei, habe im interpersischen Handel zu tun. Und gemeint sind natürlich nicht Aufträge für das iranische Regime. Das wäre ja ein Verstoß gegen die Sanktionen. Gemeint sind Aufträge im Persischen Golf, also beispielsweise Transporte zwischen dem Oman und Saudi-Arabien. So viel dazu. Ich will aber noch eine Ergänzung machen zum Schluss, Kai, um dem Eindruck entgegenzuwirken, der Iran sei militärisch am Ende. Da schließt sich der Kreis dann thematisch vielleicht, denn Russlands Machthaber Putin hatte dem Regime in Teheran kürzlich die nötige Unterstützung während dieser schwierigen Periode zugesichert, so hat Putin das formuliert, so wie man es vereinbart habe. Bei seinem Treffen mit Irans Präsidenten Massoud Pezeshkian am 1. September in Kirgisistan soll es auch um Militärhilfe gegangen sein und laut Recherchen der Financial Times soll Russland dem Iran heimlich geholfen haben, Hyperschallraketen zu entwickeln, die im Konfliktfall auch US-Flugzeugträgern und Stützpunkten am Golf gefährlich werden könnten. Die Lage bleibt also wohl brisant.
Und umso erstaunlicher das Auftreten der US-Sondergesandten Witkoff und Kushner in Moskau. Das nur noch zum Thema Schließen des Kreises. Vielen Dank, Stefan, für diesen ausführlichen Überblick. Und auch, dass du dir die Mühe gemacht hast, nochmal Licht ins Dunkel in Sachen Schiffsverkehr Nahost zu bringen. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. 25 Jahre sind die Al-Qaida-Anschläge des 11. September 2001 in New York und Washington jetzt her. Und man muss sich vielleicht nochmal vor Augen halten, jeder oder jede, die oder der jünger als 25 Jahre alt ist, war damals noch gar nicht geboren. Wir wollen hier bei Streitkräfte und Strategien keine grundlegende Aufarbeitung der Anschläge und der Folgen leisten. Das haben ja mein Kollege Christoph Heinzle und ich schon sehr ausführlich getan, zum Beispiel im Podcast Killed in Action und auch hier bei den Streitkräften mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr und den Folgen. Aber wir schauen uns spannende Spezialaspekte heute an. Es gibt nämlich neue Erkenntnisse zum damaligen Auslandseinsatz der Bundeswehr. Nach NDR-Recherchen waren Spezialkräfte der Bundeswehr bereits 2001, also nach 9/11 und den US-Angriffen auf die Taliban in Afghanistan, zum Hindukusch aufgebrochen, bevor es ein Bundestagsmandat dafür gab. Das belegen Unterlagen und Schilderungen der damals Beteiligten. Das Motiv war, die Bundeswehr wollte als erster Bündnispartner an der Seite von US-Einheiten im Antiterroreinsatz sein. Recherchiert hat das mein eben schon erwähnter Kollege Christoph Heinzle, der daraus unter anderem ein ARD-Radio-Feature gemacht hat, nach 9/11 Deutschland im Krieg. Die erste deutsche Beteiligung am War Against Terror war die an der Operation Enduring Freedom damals, also am Antiterror-Einsatz unter Führung der USA. Christoph, wie fing das nach deinen Recherchen damals eigentlich an?
Mit 2 Bundeswehroffizieren in Florida, in Tampa, im Zentralkommando der Amerikaner. Dort sollten sie eruieren, beide mit KSK-Hintergrund, der eine noch aktiv, der andere gerade erst übergewechselt nach einigen Jahren Erfahrung. Dort sollten sie herausfinden, wie das KSK, das Kommando Spezialkräfte, an diesem Krieg gegen den Terror und der Operation Enduring Freedom teilnehmen könnte. Also erstmal was am Schreibtisch und im Gespräch mit den Amerikanern stattfand. Dann klingelte aber das Telefon Und die beiden wurden an den Persischen Golf beordert. Dort sollten sie mit den amerikanischen Spezialkräften, Navy SEALs, ganz vorne nach vorne gehen, wie das damals formuliert wurde. Also rein ins Flugzeug über Katar nach Oman und das Ganze eben zwei Tage vor der Bundestagsabstimmung, wo es erst um dieses Mandat gehen sollte. Und dann recht rumpelig und auf abenteuerlichen Wegen dann nach Südafghanistan, weil man hatte keine Aufenthaltserlaubnis für Oman. Man musste da wieder raus. Man saß plötzlich in einem Flugzeug, der Oberstleutnant Andreas Jüdecke und sein Kamerad Wally, ein Major des KSK, und fand sich in Südafghanistan wieder im Camp Rhino. Das war die erste Basis da im Süden und das war ja die Hochburg der Taliban dort und die Taliban wiederum die Beschützer von Al-Qaida und Bin Laden und den vermutete man auch noch in der Gegend und das war auch der Auftrag der Truppe, nach Terroristen und ihren Unterstützern suchen. Und so wurden es die ersten beiden nicht nur Deutschen auf afghanischem Boden in diesem Einsatz, sondern auch Nicht-Amerikaner in diesem Einsatz, in dieser Taskforce KBAR. Und Andreas Jüdecke, der machte im Interview recht deutlich, dass es da um mehr ging als nur militärischen Einsatz.
Wir wollten zeigen, dass die Deutschen gut sind, dass die deutschen Spezialkräfte mitgehen und dass die deutschen Spezialkräfte auch, sage ich mal, ein gewisses Risiko gehen, damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Uns ging es echt darum, sag das jetzt mal ganz platt, nicht blöd auszusehen gegenüber einer Nation, die auf der ganzen Welt überall Krieg führt, für die das hier ein Handstreich ist, mal da und mal da. Und dann kommen diese Deutschen und machen da wieder so einen Verwaltungsakt draus. Das wollten wir vermeiden. Also das muss ich ganz klar sagen.
Also schnell nach vorne. Und auch wenn es nur zwei Offiziere waren, sowohl die Deutschen fanden das wichtig, auch die, die die Befehle gegeben haben, der Bundesverteidigungsminister und der Generalinspekteur, aber auch die Amerikaner, die das sehr zu schätzen wussten.
Also diesen Verwaltungsakt scheint man ja tatsächlich vermieden zu haben. Jetzt gibt es ja aber eigentlich bis heute die Wahrnehmung, auch in der Politik, dass KSK, also das Kommando Spezialkräfte, habe sich da in Afghanistan eigentlich gelangweilt, war jetzt auch nicht wirklich erwünscht und hat viel weniger gemacht als zum Beispiel die Amerikaner dort. Wie schildern das denn die Beteiligten, die du gesprochen hast?
Also sowohl der ehemalige, damalige Oberstleutnant Jüdecke als auch sein damaliger Kommandeur, der spätere Vizeadmiral Bob Harward, schildern das ganz anders. Nämlich, dass die Deutschen Teil dieser Truppe waren. Am Ende waren da mehrere andere Nationen noch dabei, die eben auf Terroristenjagd gingen und sie dieselben Aufträge bekamen wie die anderen auch. Bis hin offenbar zu einer gewissen Grenze, die verlief in dem, was die Amerikaner mit Capture or Kill beschreiben. Also entweder die festnehmen, die man sucht, Terroristen, Terrorunterstützer von den Taliban oder eben töten. Das, so sagen die Beteiligten, habe damals nicht stattgefunden, sonst aber alles und man war da fleißig mit unterwegs und die Amerikaner, die waren dann auch des Lobes voll für die Deutschen. Bob Harward sagte mir:
They were just wonderful in every way.
Die Deutschen waren wunderbar, in jeglicher Hinsicht. Sie haben wie alle anderen Teams gearbeitet. Wir haben Aufträge unter allen verteilt. Und jeden einzelnen Auftrag führten sie ab dem ersten Tag vor Ort erfolgreich aus.
Das setzt sich also ein bisschen ab von dem Bild, das man später dann immer wieder kommunizierte in Deutschland.
Ja, das klingt eher nach einer Erfolgsgeschichte. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das dann überhaupt geheim geblieben? Also warum war dieses Zwei-Mann-Vorauskommando politisch so heikel?
Das lag am Zeitpunkt, als das Ganze stattfand. Man war, als die losflogen, sich aufmachten zum Golf und später nach Afghanistan, kurz vor der Abstimmung im Bundestag. Und das war ein sehr, sehr umstrittenes Mandat in der rot-grünen Koalition. Es gab ein großes Lager von Friedensbewegten bei der SPD und bei den Grünen, die mit Nein stimmen wollten. Es gab eine Machtprobe mit dem Kanzler, der die Vertrauensfrage stellte, der sagte: Ihr stimmt für dieses Mandat oder wenn ihr mit Nein stimmt, dann bin ich auch weg. Dann ist euer Kanzler weg, dann ist auch die Koalition kaputt. Und unter diesem Druck stimmten am Ende viele dann doch knapp für dieses Mandat mit einer knappen Mehrheit. Und die hätte noch viel knapper ausfallen können oder wäre vielleicht in Gefahr gewesen, so erzählten mir das zumindest ehemalige Militärs und Politiker, wenn dieses Vorauskommando publik geworden wäre. Nicht, weil es illegal gewesen wäre, das war es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, sondern weil es natürlich schwierig ist, dem Parlament zu sagen, da sind übrigens schon welche unterwegs, obwohl ihr noch gar nicht entschieden habt, dass welche unterwegs sein sollten. Das war so der heikle Punkt an der Stelle.
Und warum hatte es die Bundeswehr damals dann überhaupt so eilig? Sie hätte ja auch einfach warten können, ne? Nach außen entstand ja auch eher der Eindruck, dass die rot-grüne Bundesregierung zögerlich war und sich von den USA bitten lassen musste.
Das war bei näherem Hinsehen tatsächlich ganz anders. Die Bundesregierung, allen voran der Kanzler und sein Verteidigungsminister Rudolf Scharping, also Gerhard Schröder und Rudolf Scharping, haben mit den Militärs, den Generälen, die in Kontakt waren mit den Amerikanern, sehr früh sehr viel angeboten, was die Deutschen machen könnten zur Unterstützung der amerikanischen Militäroperation. Also da gab es ganze Listen von Fähigkeiten, von Marine über ABC-Abwehr bis hin eben zu Spezialkräften, die man da anbot. Tausende von Soldaten standen auf diesen Listen. Schon beim ersten Besuch in Washington nach 9/11 hat Schröder das auch nochmal angeboten und den Amerikanern auch über den militärischen Weg anbieten lassen. Und die haben dann zugegriffen und man wollte einfach, das hat sowohl Scharping als auch noch eindrücklicher der ehemalige Generalinspekteur Kujat mir geschildert, man wollte einfach ganz vorne mit dabei sein, um die Solidarität zu beweisen, die Schröder ja schon in seiner ersten Reaktion auf die Anschläge als uneingeschränkte Solidarität Deutschlands mit den Amerikanern schilderte. Man wollte zeigen, wir sind vorne, wenn ihr, die USA, unser wichtigster Bündnispartner, der uns jahrzehntelang beschützt hat, militärische Unterstützung braucht. Und deshalb zuckt auch jemand wie Scharping, aber auch die Militärs, die das befohlen haben, so ein bisschen mit den Schultern, wenn man nachfragt, ob das denn alles richtig und legitim gewesen ist.
Das sind Vorauskommandos, die sind durchaus üblich. Es ist auch nicht üblich, darüber allzu viel öffentlich zu reden, weil sie nicht ein militärisches Mandat im Sinne unserer Vorstellungen und Vorschriften darstellen, sondern eine Erkundungsmission, wenn ich das mal so nennen darf. Und insoweit war das in Ordnung.
Aber dass das natürlich brisant, heikel hätte sein können, das ist allen Beteiligten klar. Nicht umsonst ist das 25 Jahre geheim geblieben. Aber nochmal, wichtig war diese Bündnissolidarität mit den Amerikanern. Und das beschreibt auch der ehemalige Chef des Einsatzführungskommandos, Ex-General Rainer Glatz, so als treibendes Motiv der Aktion damals.
Wir Deutschen haben ja von der Sicherheit gelebt, die uns die Amerikaner auch mitgewährt haben innerhalb der NATO. Es war damals schon klar, dass die Amerikaner den größten Beitrag in der NATO geleistet haben im Kalten Krieg für unsere Sicherheit. Und es entstand sofort die Frage, müssen wir uns jetzt solidarisch zeigen, ja oder nein? Und die Frage wurde im militärischen Bereich relativ schnell beantwortet, dass wir aus dieser Solidarität nicht ausscheiden können und deswegen vermutlich einen Beitrag leisten müssten.
Und das war dann ja auch 20 Jahre lang in Afghanistan der Fall. Glatz hat das als Kommandeur des Einsatzführungskommandos ja live miterlebt. Und das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund, warum man sich dann in Anführungsstrichen leisten konnte, beim Irakkrieg, bei der Offensive der Amerikaner dort nicht mitzumachen. Man konnte auch sagen, aber in Afghanistan helfen wir. Ja, wir verweigern uns nicht grundsätzlich.
Aber das ist ja eine interessante neue Erkenntnis, dass die Bundesregierung da wirklich sich sehr schnell und fast schon offensiv bei den Amerikanern angedient hat. Nochmal zur rechtlichen Frage, das sieht der Militärhistoriker Sönke Neitzel, wie er auf NDR Info gesagt hat, eigentlich ähnlich wie der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping, hat gesagt, so ein kleines Vorauskommando zur Erkundung, das sei durchaus üblich, das ist völlig rechtens. Wenn man für so etwas jedes Mal ein Mandat des Bundestages bräuchte, dann könnte man die Bundeswehr sozusagen abschaffen. Was sagst du dazu?
Das ist sicher richtig, aber die Praxis war und ist wohl im Bundestag mit solchen Vorauskommandos oder anderen Operationen, die geheim bleiben sollen, dass man da dann auch immer wieder Informationen an die Verteidigungsobleute, also die Obleute der jeweiligen Parteien im Verteidigungsausschuss gibt, in Geheimhaltung und dann zumindest die Umrisse solcher Operationen schildert, entweder wenn sie passieren oder auf jeden Fall auch nachher. Das ist meines Wissens nie passiert. Wir haben mit einigen gesprochen, die damals im Verteidigungsausschuss saßen und die sagen, wir sind nicht informiert worden. Und wie gesagt, es war ein sehr schwieriger Zeitpunkt, an dem die Regierung wirklich hätte stürzen können bei dieser Frage und die Debatte sehr, sehr scharf war. Das ist dann nochmal was anderes, nicht rechtlich, aber zumindest politisch.
Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, völlig klar. Auslandseinsätze sind nur mit Mandat des Bundestages möglich. Das war ja 2001 so und das ist heute auch immer noch so. Gibt es denn irgendetwas, was wir aus der Geschichte lernen können in diesem Fall?
Naja, vielleicht, dass die freie Entscheidung der Abgeordneten nicht immer ganz so frei ist, wenn die Regierung drängt, wie in diesem Fall damals, und wenn die Weltlage schnelles Handeln erfordert. Das war bei 9/11 so. Und dann nahm der Druck schon zu, hat zum Beispiel Angelika Bär uns geschildert. Sie war damals die Verteidigungsobfrau bei den Grünen, also einer der beiden Regierungsparteien an sich, an der Seite des Kanzlers und des Verteidigungsministers. Und sie hatte aber überlegt, wegen Kritik an diesem Mandat mit Nein zu stimmen, schildert aber auch, wie hart das dann in der Fraktion zuging.
Wir hatten unsere Fraktionssitzungen und dann kam erst Joschka Fischer rein und erzählte, was jetzt alles unbedingt sein muss. Und dann kam Gerhard Schröder mit dazu und dann sagt er so, wir haben jetzt als rot-grüne Koalition eine knappe Mehrheit. Ich fordere jetzt alle, die Bedenken haben, auf, die Hand zu heben. Das waren ziemlich viele. Und dann sagte Schröder, ja, dann müssen wir ein Losverfahren machen. Alle, die jetzt die Hand oben haben, können ihren Namen aufschreiben, wenn sie nicht zustimmen wollen. Und dann durften 5 von, ich weiß nicht wie vielen mehr, die durften dann mit Nein stimmen oder sich enthalten.
Also eigentlich wollte Bär auch mit Nein stimmen, durfte aber nicht, weil die Quote überschritten war. Sie musste mit Ja stimmen, wollte sie nicht diese ganze Koalition zum Platzen bringen. Das sind dann etwas andere Diskussionen, als man sich die vielleicht vorstellt. Und dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein, weil es wird ja wieder mal umstrittene Einsätze gehen, vielleicht in der Zukunft der Bundeswehr und um großen Druck, sowohl international als auch von der Bundesregierung, auf die Abgeordneten. Also das ist dann eine schwierige Situation, wahrscheinlich für beide Seiten dann, für die Bundesregierung und für die Abgeordneten.
Jetzt brauchen die Abgeordneten ja, Stichwort Parlamentsarmee, um wirklich entscheiden zu können, Informationen, die sie, wie wir immer wieder gehört haben, in Sachen Afghanistan nicht immer so bekamen, wie sie sie gerne gehabt hätten. Ist das tatsächlich so?
Tatsächlich ist das immer ein Konfliktthema und ein Spannungsfeld. Das hört man sowohl aus den Schilderungen der Abgeordneten als auch der Militärs. Zum einen brauchen sie Informationen. Die Abgeordneten, sie sollen ja am Ende die Hand heben und sagen, wir wollen unsere Soldaten irgendwo hinschicken in riskante Einsätze. Und dazu müssen sie wissen, worum es überhaupt geht. Und andererseits ist natürlich auch die Frage, wie informiert sich der Abgeordnete? Also in Afghanistan war das oft der Fall, dass vieles verschwiegen wurde. Vom KSK hörte man ganz wenig, anderes schön geredet wurde. Also bei ISAF, der großen Stabilisierungstruppe, die man ja auch in den Medien gut verfolgen konnte, da war von politischer Seite lange Jahre zu hören, dass das ein relativ harmloser, friedlicher Einsatz war mit winkenden Menschen, mit Brunnenbauten und Schulrenovierungen. Und tatsächlich wurde die Situation ja immer schwieriger und verschärfte sich in den Jahren 2006 bis 8, 9, 10, 11. Und lange Jahre hörte man da auch nicht viel davon, bis man es in den Nachrichten sah und hörte, dass es eben Gefechte gibt, Anschläge gibt, dass das Ganze inzwischen Krieg ist. Dieses Wort nahm ein deutscher Verteidigungsminister erstmals im Jahr 2010 in den Mund. Zu Gutenberg war das seiner Zeit, was ihm die Soldaten heute noch hoch anrechnen. Also es gibt da eine Schere der Wahrnehmung zwischen Öffentlichkeit, aber auch Parlament und dem, was das Militär sieht und dem, was die militärische Führung und politische Führung kommuniziert sehen möchte. Aber das sagen Militärs auch, es gibt halt auch Abgeordnete, die interessiert das nicht ganz. Die heben zwar ihre Hand dann für das Mandat, wollen aber gar nicht so viele Details wissen und machen sich da aus Sicht vieler Soldaten ein bisschen einen schlanken Fuß an der Stelle. Und Wolfgang Schneiderhahn, langjähriger Generalinspekteur in diesen schwierigen Jahren in Afghanistan, formuliert das so.
Wenn das Mandat erteilt wurde, hat man den Soldaten gewünscht, dass sie gesund wieder nach Hause kommen. Da habe ich oft gedacht, wenn das euer Hauptpunkt ist, dann schickt sie einfach nie weg. Was ist eigentlich Parlamentsarmee? Ausgestaltung von Mandaten oder Übernahme von Verantwortung für den Einsatz deutscher Streitkräfte. Und da liegt der Punkt. Der Abgeordnete, der dem zustimmt, übernimmt auch Verantwortung für das, was da getan werden muss und getan wird.
Die Parlamentarier, meint Schneiderhahn, haben also auch sowas wie eine Hohlschuld, eine Informationspflicht. Und sie müssen ja dann am Ende ihren Wählern zu Hause im Wahlkreis erklären, warum es nötig ist, die Bundeswehr in riskante Einsätze zu schicken und warum Sie, die Abgeordneten, denn dann dafür gestimmt haben.
diese Diskussion, ist das Krieg oder ist es nicht Krieg? Das war ja eins unserer großen Themen in unserem Podcast Killed in Action damals. Lass uns vielleicht aus der Vergangenheit nochmal schwenken in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Jetzt hört man oft 5 Jahre nach Ende dieses Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr. Das sind heute ganz andere Zeiten. Die Bedrohungen sind anders. Es gibt andere militärische Herausforderungen. Es geht um Landes- und Bündnisverteidigung, was ja letztlich Wappnen gegen Russland bedeutet. Es geht nicht mehr so sehr um asymmetrische Kriegführung weit weg von zu Hause und um das Entschärfen von Sprengfallen. Es sagen viele, da nützen die Erfahrungen aus Afghanistan eigentlich wenig. Du erinnerst dich vielleicht noch an General Jörg Vollmer, ehemals Kommandeur für die deutschen Truppen in Nordafghanistan, der uns im Interview vor ein paar Jahren gesagt hat, man habe vielleicht für weitere Auslandseinsätze in Afghanistan gelernt, aber Landesverteidigung, also das Kämpfen der verbundenen Waffen, das Brückenlegen etc., das ist eigentlich eine ganz andere Schublade. Würdest du sagen, das stimmt so?
Jein, würde ich sagen. Also ja, es ist Vollmer und anderen durchaus recht zu geben. Und ich höre das auch immer wieder von Soldaten und Ex-Soldaten, dass das militärisch, technisch, strategisch, taktisch vor Ort in Kampfsituationen was völlig anderes ist. Natürlich ist es was anderes, ob da eine Armee hochgerüstet mit Drohnen beispielsweise kommt oder ob da ein Taliban-Kämpfer mit einer Kalaschnikow hinterm Haus steht. Das ist gar nicht so sehr die Frage, glaube ich. Das, worauf immer wieder sonst abgehoben wird, ist, es geht um das, was man heutzutage wohl auch Soft Skills nennt, grundlegende Fähigkeiten, die Soldaten im Einsatz brauchen und die sie durchaus trainiert haben im Afghanistan-Einsatz. Also Erfahrung in einem solchen Einsatz unter Stress im Gefecht zu stehen, dieses Funktionieren unter Stress, wo Drill ganz wichtig wird, dass ich also alles abrufen kann, auch wenn ich nicht groß Zeit zum Nachdenken habe, Führen unter Beschuss, das sind alles so Dinge, die Rainer Glatz, der Ex-General, in Erinnerung ruft, wenn er diese Frage beantwortet, was das mit der Bundeswehr gemacht hat, dieser Afghanistan-Einsatz.
Die Bundeswehr ist in dieser Zeit erwachsener geworden. Insbesondere die jungen Soldaten auf den Ebenen, sage ich mal, der Zugführer und der Kompaniechefs, die sind durch den Einsatz geprägt worden und die sind insbesondere auch in dem Umgang, in dem bewussten Umgang mit Gefahren und Risiko andere Führer gewesen nach Abschluss der Einsätze, als sie vorher gewesen sind, bevor sie in den Einsatz gegangen sind. Die haben, wenn sie so wollen, einen militärischen Reifeprozess durchlaufen.
Und natürlich sind nicht mehr all diese Offiziere und Soldaten mehr in der Bundeswehr aus den vergangenen 20 Jahren Afghanistan-Einsatz bis 2021. Es waren ja fast 100.000, die da im Einsatz gewesen sind. Aber doch noch sehr viele, die jetzt als Spieß oder als Führer einer Kompanie oder eines ganzen Standorts, einer ganzen Einheit noch da sind. Und so schildern mir das zumindest die, die in der Truppe sind, von diesen Erfahrungen durchaus zehren.
Und es gibt ja auch einige, die sagen, die Bundeswehr wird auch in Zukunft eigentlich beides können müssen, also Landes- und Bündnisverteidigung und auch Auslandseinsätze, und die warnen, man solle bitte bloß nicht vergessen und in den Schubladen verschwinden lassen, was man an Erfahrungen aus diesem Afghanistan-Einsatz mitgenommen hat. Das Militärische, die Militärs sind ja das eine, die Bevölkerung ist das andere, die deutsche. Würdest du sagen, die bundesrepublikanische Bevölkerung ist reifer geworden durch 20 Jahre Afghanistan-Einsatz? Also debattieren wir heute ganz anders über die Bundeswehr und auch über militärische Optionen?
Das würde ich schon sagen. Kai, wir haben uns ja oft genug über die Zeit Gedanken gemacht und Gespräche geführt damals, die Anfangsjahre des Afghanistan-Einsatzes. Aber ich habe jetzt auch nochmal, wenn ich teilweise auch in Debatten reingeguckt habe, reingehört habe oder in Artikel reingeguckt, schon das Gefühl gehabt, manche Diskussionen, die wir heute offen führen, zum Beispiel auch hier bei Streitkräfte und Strategien, die wäre damals schwer denkbar gewesen, wenn da Kriegsszenarien ausgebreitet werden, wenn man da spricht zum Beispiel über den Operationsplan Deutschland oder andere Dinge. Das geht ja schon von Szenarien aus, die sehr, sehr hart sind, sowohl für die Bundeswehr als auch teilweise für die deutsche Zivilbevölkerung. Und ich glaube, Da hat sich schon was getan. Da haben sicherlich auch einige dazugelernt, auf der politischen, militärischen Seite das klarer zu kommunizieren, auch in die Öffentlichkeit, die man am Ende ja nicht unbedingt durch eine Abstimmung, aber zumindest in der Stimmung an seiner Seite haben will. Aber jetzt muss man auch sagen, es geht ja doch auch um was anderes. Es geht um was anderes als damals. Damals war das weit weg am Hindukusch. Heute reden wir von Ost- und Mitteleuropa, die da in Gefahr sein könnten. Also auch das eigene Land, das ist eine andere Art von Bedrohung. Das muss man zugeben. Und trotz dieser offenen Debatten, sagt Rainer Glatz, hat er so seine Zweifel, ob denn die Dimension des Ganzen überhaupt erkannt werde durch die Bevölkerung.
Ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob wirklich im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen ist, dass bei einem hochintensiven Auseinandersetzung in Mitteleuropa, Stichwort Operationsplan Deutschland, Deutschland mit den Aufgaben, die in Deutschland wahrgenommen werden für die NATO, natürlich auch ein Zielgebiet ist, was in der Zielplanung der anderen Seite von Anfang an erfasst wäre.
Also das ist der Blick in die Zukunft und mögliche Szenarien, aber als Lehre aus der Vergangenheit sagen doch alle, mit denen man spricht, ob Politiker oder Militärs, mehr Offenheit, mehr klare Diskussion auch darüber, welche Risiken und Nebenwirkungen Einsätze der Bundeswehr haben könnten, das ist auf jeden Fall angezeigt.
Trotzdem wird das sicher bei uns hier bei Streitkräfte und Strategien ein Dauerthema bleiben, inwieweit die Bevölkerung bereits resilient ist oder eben nicht, wie weit sie schon aufgeklärt ist über das, was drohen könnte, was ja im Moment noch eine sehr theoretische Frage ist. Nach 9-11 Deutschland im Krieg, das ARD-Radio-Feature von Christoph Heinzle und Shugaka Silav gibt es bei ARD Sounds und dazu noch einen Podcast aus demselben NDR-Team Pearl Harburg. Da geht es um die innenpolitischen Folgen von 9-11, um Terrorfahndung und Muslime unter Generalverdacht. Jedenfalls, Christoph, vielen Dank und schön, dass wir nach langer Zeit mal wieder gesprochen haben.
Hat mich auch gefreut. Tschüss, Kai.
Danke auch von mir an Christoph und alle anderen an dieser Recherche Beteiligten, die man auch als Doku in der ARD sehen kann. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und zum Schluss haben wir noch, wie angekündigt, eine Hörempfehlung zum Thema 9-11 zu finden in ARD Sounds.
Hi. Ich bin Konstanze Nastarowitz. 25 Jahre ist der Anschlag in New York her. Ich war damals 7 Jahre alt. Im Podcast Pearl Harbor, Deutschland nach 9-11, gehe ich auf Spurensuche. Ich will verstehen, was dieser 11. September 2001 heute noch bedeutet. Für uns, für meine Generation, hier in Deutschland. Ich treffe einen ehemaligen Polizisten, den der Terror bis heute erschüttert. Und spreche mit Muslimen, die danach plötzlich misstrauisch beäugt werden. Und ich besuche eine Schwester, die um ihren Bruder trauert. Pearl Harbor, Deutschland nach 9-11, findet ihr in der ARD Sounds App und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.